From the conference center at
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor.
This broadcast is furnished.
Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Thomas S. Monson, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
We welcome you this afternoon.
Wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten allgemeinen Versammlung der 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Gordon B. Hinckley, der den Vorsitz führt, hat mich, Bruder Monson, gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße und unseren Segen den Mitgliedern der Kirche und den zahlreichen Freunden überall, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet und über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Greg Jessop und Mark Wilberg. Die Orgel spielt Bonnie Goodliffe. Der Chor eröffnet diesen Gottesdienst mit dem Lied »Kommt, o ihr Menschen«. Danach spricht Elder H. Ross Workman von den 70ern des Anfangsgebet. Anschließend singt der Chor, »Eine Sonne mir im Herzen scheint«. Nach dem Lied werden Elder L. Tom Perry und Elder Henry B. Eyring vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns sprechen. Nach ihren Worten werden wir von Elder Gary J. Coleman von den 70ern hören und danach von Bruder Charles W. Dahlquist, dem Präsident der jungen Männer. Der Chor.
Thank you. Our eternal Father in heaven.
Ewiger Vater im Himmel, demütig beugen wir unser Haupt vor dir zu dieser Stunde und denken an die Botschaften und die Worte, die in den Versammlungen dieser Konferenz gesprochen worden sind. Und wir danken dir von Herzen dafür. Und wir danken dir auch für die Worte, die noch in dieser Versammlung gesprochen werden. Wir öffnen dir unser Herz, Vater. Wir beten darum, dass unser Herz erweicht werden möge, dass wir die Worte annehmen, die gesprochen werden. In einer Art und Weise, dass wir auf sie hören und dass wir damit das Wort tun und nicht nur hören. Vater, öffne denen den Sinn, die die Worte dieser Versammlung hören, indem sie aufmerksam zuhören oder lesen oder sie aus anderen Quellen entnehmen. Wir bitten dich um einen Segen für alle die zuhören. Möge ihr Leben dadurch reicher werden. Denke an diejenigen, die krank sind. Denke an die Missionare. Wir lieben sie und bitten um einen Segen für sie. Wir denken an die Brüder und Schwestern, die als Soldaten dienen. Schenke ihnen deine Barmherzigkeit, dass sie erbaut werden. Und segne uns nun mit deinem Geist, Vater, dass wir von dem Geist hören mögen, der uns erbaut im Evangelium Jesu Christi, dass wir gestärkt werden mögen, um die Widrigkeiten dieser Welt aushalten zu können, mit Frieden, mit Freude und mit Entschlossenheit, dir rechtschaffen zu dienen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Sunshine in my soul today, more glorious and bright.
Als ich einmal eine Pfahlkonferenz im Salzsee-Tal besuchte, lud ich einen jungen Präsidenten eines Diakonskollegiums ein, zusammen mit mir über die Schlüssel des Priestertums zu sprechen. Er sollte erkennen, dass er ein ganz besonderes Amt innehat, zu dem die Schlüssel gehören, über ein Priestertumskollegium zu präsidieren. Wir sprachen darüber, was für eine große Verantwortung es ist, die Schlüssel zu besitzen, und dass es etwas ganz Besonderes ist, einem Kollegium anzugehören. Am Ende dieser kleinen Darbietung fragte ich ihn, wie viele Mitglieder sein Kollegium habe. Seine Antwort lautete 14. Danach fragte ich, wie viele sind aktiv? Die Antwort 12. Dann fragte ich, was ist mit den anderen zwei? Seine Antwort lautete, ich muss mich an die Arbeit machen und dafür sorgen, dass sie im Kollegium aktiv sind. Dann fragte ich ihn, wie lange das wohl dauern werde. Er meinte, vielleicht 3 Monate. Ich bestärkte ihn in seinem Beschluss. Fast auf den Tag genau 3 Monate später erhielt ich einen Brief von ihm, in dem er schrieb, dass nunmehr alle Mitglieder seines Kollegiums aktiv seien. Er schrieb, dass er sich mit ihnen angefreundet hat und einer von ihnen besuche jetzt die Versammlungen des Diakonskollegiums, der andere sei vom Bischof zum Lehrer ordiniert worden. Diese Antwort hat mich überwältigt. Was für ein Beispiel dafür, wie jemand sein Priestertum ehrt und Priestertumsschlüssel nutzt, um eine Aufgabe zu erfüllen, die der Herr ihm gegeben hat. Ich konnte einfach nur über den Plan staunen, den der Herr eingerichtet hat, um sein Werk hier auf der Erde mittels der Mächte des Priestertums zu regeln. Dieser junge Mann von kaum 14 Jahren erhält wertvolle Schulung darin, wie man sich vorbereitet, sein ganzes Leben lang zu dienen. Ich sehe ihn vor mir, wie er in 5 oder 6 Jahren seinen Dienst mit einem Schild am Jackett fortsetzt und hiermit zu erkennen gibt, dass er 2 Jahre seines Lebens als Missionar der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage weiht. Neben der Erfahrung, die er bei der Ausübung seines Priestertums gewinnt, wenn er anderen dient, gehört zur Vorbereitung dieses jungen Mannes aber auch ein solides Verständnis der Botschaft der Wiederherstellung, der Botschaft, die tausende Missionare heute der Welt verkünden. Es ist die Botschaft, dass in unserer Zeit, der Evangeliumszeit der Fülle, das Evangelium zum Segen all derjenigen wiederhergestellt worden ist, die zuhören und gehorchen. Die Evangeliumszeit der Fülle wurde von einer besonderen Vision eingeleitet, die ein anderer junger Mann von nicht einmal 15 Jahren hatte, der in den Wald ging, um im Gebet Antworten auf Fragen zur Religion zu erhalten, mit denen er sich beschäftigte. Joseph Smith beschreibt die herrliche Vision, die sich ihm daraufhin eröffnete, mit folgenden Worten. Ich sah gerade über meinem Haupt, heller als das Licht der Sonne, eine Säule aus Licht, die allmählich herabkam, bis sie auf mich fiel. Als das Licht auf mir ruhte, sah ich 2 Personen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit über mir in der Luft stehen. Eine von ihnen redete mich an, nannte mich beim Namen und sagte, dabei auf die andere deutend, dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Diese Vision zeigte uns, dass Gott, unser Vater und Jesus Christus, sein geliebter Sohn, 2 getrennte Personen sind. Jeder von ihnen besitzt einen verherrlichten und vollkommenen Körper aus Fleisch und Gebein. Und so wurde der jahrhundertelang vorherrschenden, falschen Ansicht darüber, wie man sich Gott vorstellen soll, ein Ende bereitet. Nimmt es da noch Wunder, dass Joseph Smith, als er die Glaubensartikel schrieb, gleich im ersten erklärte, wir glauben an Gott, den ewigen Vater und an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Da der Herr wusste, dass auf die Schilderung des Propheten von der ersten Vision umgehend Zweifel, Unglaube und falsche Darstellungen folgen würden, brachte der Herr das Buch Mormon hervor, einen weiteren Zeugen für unseren Herrn Jesus Christus. Diese alte heilige Schrift geht Hand in Hand mit der Bibel und enthält die Fülle des immerwährenden Evangeliums Jesu Christi. Sie gibt der Welt auch überzeugende Beweise dafür, dass Joseph Smith wirklich ein Prophet Gottes ist. Das Buch Lehre und Bündnisse enthält die folgende Aussage über das Hervorkommen des Buches Mormon. Gott gab Joseph Smith Gebote, die ihn inspirierten, und gab ihm Macht aus der Höhe durch die Mittel, die zuvor bereitgestellt worden waren, um das Buch Mormon zu übersetzen. Und dieses enthält den Bericht eines gefallenen Volkes und die Fülle des Evangeliums Jesu Christi für die anderen und auch für die Juden. Es ist durch Inspiration gegeben worden und wird anderen durch den Dienst von Engeln bestätigt und wird der Welt von diesen verkündet. Und dies beweist der Welt, dass die Heiligen Schriften wahr sind und dass Gott Menschen inspiriert und sie zu seinem heiligen Werk beruft, in diesem Zeitalter und dieser Generation ebenso wie in den Generationen vor Alters. Die Übersetzung des Buches Mormon an sich ist bereits ein Wunder und ein weiterer Beweis für dessen göttliche Herkunft. Als Oliver Cowdery am 5. April 1829 in Harmony in Pennsylvania eintraf, um als Schreiber des Propheten zu dienen, waren erst einige wenige Seiten übersetzt. An diesem Abend saßen Joseph und Oliver zusammen und sprachen bis spät in die Nacht über die Erlebnisse des Propheten. Zwei Tage später, am 7. April, begannen sie mit der Übersetzungsarbeit. Während der folgenden drei Monate übersetzte Joseph mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit annähernd 500 gedruckte Seiten in etwa 60 Arbeitstagen. Oliver schreibt über dieses bemerkenswerte Erlebnis: Das waren unvergessliche Tage, da zu sitzen und einer Stimme lauschen zu dürfen, die unter der Eingebung des Himmels sprach. Das erweckte in meinem Herzen tiefste Dankbarkeit. Tag für Tag, ohne Unterbrechung, schrieb ich immerfort nieder, was aus seinem Mund kam, als er mit dem Urim und Thummim die Geschichte oder die Aufzeichnungen, nämlich das Buch Mormon, übersetzte. Während die Arbeit voranschritt, waren Joseph und Oliver über die in diesem Buch enthaltenen Lehren hoch erfreut. Besonders beeindruckt waren sie vom Grundsatz Taufe, wie der auferstandene Heiland ihn lehrte, als er die Bewohner der westlichen Hemisphäre besuchte. Die Bedeutung des Grundsatzes Taufe eröffnete sich ihnen klar und deutlich. Sie sagten sich, dass sie den Herrn in machtvollem Gebet suchen mussten, um zu erfahren, wie sie die Segnungen der Taufe für sich selbst erlangen konnten. Am 15. Mai 1829 begaben sie sich in den Wald am Fluss Susquehanna und knieten sich zum Gebet nieder. Oliver beschreibt, was dann geschah. Ganz plötzlich, wie mitten aus der Ewigkeit, sprach uns die Stimme des Erlösers Frieden zu, während der Schleier geteilt ward und der Engel Gottes herabkam, angetan mit Herrlichkeit, und uns die sehnlich erwartete Botschaft überbrachte, sowie die Schlüssel des Evangeliums der Umkehr. Welche Freude, welches Erstaunen, welche Verwunderung! Während die Welt sich quälte und in Unruhe war, während Millionen umhertappten wie ein Blinder nach der Mauer und während alle Menschen insgesamt der Unsicherheit ausgeliefert waren, sahen unsere Augen, hörten unsere Ohren. Der Engel stellte sich ihnen als Johannes vor, derselbe, der im Neuen Testament als Johannes der Täufer bezeichnet wird. Er legte Joseph und Oliver seine Hände auf und sagte: Euch, meinen Mitknechten, übertrage ich im Namen des Messias das Priestertum Aarons, das die Schlüssel des Dienstes von Engeln und die des Evangeliums der Umkehr und die der Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung innehat. Und es wird nie mehr von der Erde genommen werden, bis die Söhne Levi dem Herrn wieder in Rechtschaffenheit ein Opfer opfern. Er sagte, dieses aaronische Priestertum habe nicht die Macht, zur Gabe des Heiligen Geistes die Hände aufzulegen, aber diese werde uns später noch übertragen werden. Und er wies uns an, uns gleich taufen zu lassen und gab uns den Auftrag, ich solle Oliver Cowdery taufen und danach solle er mich taufen. Demgemäß unterzogen wir uns gleich der Taufe. Zuerst taufte ich ihn und anschließend taufte er mich. Danach legte ich ihm meine Hände auf den Kopf und ordinierte ihn zum aaronischen Priestertum. Und anschließend legte er mir seine Hände auf und ordinierte mich zum selben Priestertum. Denn so war es uns geboten worden. Kurze Zeit später erschienen die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes, legten diesen zwei Mitknechten die Hände auf und übertrugen ihnen das melchisedekische Priestertum. Nun, da die Macht im Namen Gottes zu handeln wieder auf der Erde war, erging das Gebot an Joseph Smith, die Kirche offiziell zu gründen. Am 6. April 1830 stimmten im Haus von Peter Whitmer Sr. in Fayette in New York 6 zuvor getaufte Männer einstimmig dafür, gemäß den Geboten Gottes die Kirche Jesu Christi zu gründen. Während dieser Versammlung wurde eine Offenbarung empfangen. Siehe, ein Bericht soll unter euch geführt werden. Und darin sollst du, Joseph Smith, ein Seher genannt werden, ein Übersetzer, ein Prophet, ein Apostel Jesu Christi, ein Ältester der Kirche durch den Willen Gottes des Vaters und die Gnade eures Herrn Jesus Christus. Denn du wirst vom Heiligen Geist inspiriert, ihre Grundlage zu legen und sie zu dem höchstheiligen Glauben aufzubauen. Und die Kirche wurde im Jahr eures Herrn 1830 im 4. Monat und am 6. Tag des Monats, der April heißt, gegründet und aufgerichtet. Darum sollst du, nämlich die Kirche, all seinen Worten und Geboten Beachtung schenken, die er dir geben wird, wie er sie empfängt. In aller Heiligkeit vor mir wandelnd. Denn sein Wort sollt ihr empfangen, als sei es aus meinem eigenen Mund, voller Geduld und Glauben. Somit war die Kirche Jesu Christi wieder auf der Erde vorhanden, um die Menschheit mit den Grundsätzen und Lehren des Heilands zu segnen. Diese Kirche wurde gemäß dem Plan gegründet, den der Herr in alter Zeit eingeführt hatte. In der Bibel erklärte Paulus den Heiligen zu Ephesus, und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben, von jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Präsident Hinckley hat bezüglich der Wiederherstellung gesagt, und dann, nachdem viele Generationen über die Erde gegangen waren, so viele von ihnen erlebten Konflikte, Hass, Finsternis und Schlechtigkeit, kam der große neue Tag der Wiederherstellung. Der erste Schritt zur Wiederherstellung dieses herrlichen Evangeliums war, dass der Vater und der Sohn dem jungen Joseph erschienen. Auf der Welt brach die Evangeliumszeit der Fülle an. Zu dieser besonderen Zeit wurde alles, was in sämtlichen vorangegangenen Evangeliumszeiten gut, schön und göttlich gewesen war, wiederhergestellt. Unsere Botschaft ist einzigartig. Wir verkünden der Welt, dass die Fülle des Evangeliums Jesu Christi auf der Erde wiederhergestellt worden ist. Wir erklären unerschrocken, dass für die Menschheit die Schlüssel des Priestertums und damit die Macht auf der Erde und in den Himmel zu siegeln wiederhergestellt worden sind. Die errettenden heiligen Handlungen, von denen der Herr gesagt hat, sie seien notwendig, um mit ihm in das ewige Leben einzugehen, können nunmehr mit bindender Vollmacht von denen vollzogen werden, die würdig sind, sein heiliges Priestertum auszuüben. Wir verkünden der Welt, dass dies die Zeit ist, die die biblischen Propheten als die letzten Tage bezeichnet haben. Es ist die letzte Zeit, bevor unser Herr Jesus Christus zum zweiten Mal kommt, um über die Erde zu herrschen und sie zu regieren. Wir laden alle Menschen ein, sich von uns die Botschaft vom wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi anzuhören. Dann können sie diese herrliche Botschaft mit anderen vergleichen, die sie so hören. Dann können sie erkennen, was von Gott kommt und was von Menschen. Ich bezeuge Ihnen, dass dies die Kirche Jesu Christi ist, die in den letzten Tagen errichtet wurde, im Namen unseres Herrn und Erretters, ja, Jesus Christus, Amen.
There is a danger in the word Sunday.
Das Wort irgendwann birgt Gefahren in sich, wenn man damit sagen will, nicht heute. Irgendwann werde ich umkehren, irgendwann werde ich ihm vergeben, irgendwann werde ich meinem Freund von der Kirche erzählen, irgendwann werde ich anfangen, den Zehnten zu zahlen, irgendwann werde ich wieder in den Tempel gehen, irgendwann. Die Heiligen Schriften machen deutlich, wie gefährlich das Hinauszögern ist. Und zwar stellen wir vielleicht fest, dass wir keine Zeit mehr haben. Der Gott, der uns jeden Tag als kostbares Geschenk gibt, wird Rechenschaft fordern. Wir werden weinen und er wird weinen, wenn wir den Vorsatz hatten, morgen, das niemals kam, umzukehren und ihm zu dienen, oder wenn wir von einem gestern geträumt haben, mit dem die Gelegenheit zu handeln schon vergangen war. Heute ist eine kostbare Gabe von Gott. Der Gedanke, irgendwann werde ich, kann uns die Gelegenheiten des Augenblicks und die Segnung der Ewigkeit rauben. Die im Buch Mormon aufgezeichneten Worte sind eine ernste Warnung. Uns wird geraten, und nun, wie ich euch schon zuvor gesagt habe, da ihr so viele Zeugnisse habt, deshalb flehe ich euch an, den Tag eurer Umkehr nicht bis zum Ende aufzuschieben. Denn nach diesem Tag des Lebens, der uns gegeben ist, damit wir uns auf die Ewigkeit vorbereiten, siehe, wenn wir unsere Zeit während dieses Lebens nicht nutzbringend anwenden, dann kommt die Nacht der Finsternis, in der keine Arbeit verrichtet werden kann. Wenn ihr an diesen furchtbaren Punkt gebracht werdet, könnt ihr nicht sagen, ich will umkehren, ich will zu meinem Gott zurückkehren. Nein, es könnt ihr nicht sagen, denn der gleiche Geist, der euren Körper zu der Zeit beherrscht, da ihr aus diesem Leben scheidet, dieser selbe Geist wird die Macht haben, euren Körper in jener ewigen Welt zu beherrschen. Amalek warnt. Wenn wir uns aufschieben, Umkehr zu üben und zu dienen, kann dies zur Folge haben, dass der Geist des Herrn sich von uns zurückzieht. Aber mit der Warnung gibt er uns auch diese Hoffnung. Und dies weiß ich, weil der Herr gesagt hat, er wohne nicht in unheiligen Tempeln, sondern im Herzen der Rechtschaffenen wohne er, ja. Und er hat auch gesagt, die Rechtschaffenen werden sich niedersetzen und nie mehr hinausgehen, ihre Kleider aber werden durch das Blut des Lammes weiß gemacht. In den Heiligen Schriften gibt es viele Beispiele von klugen Dienern, die den jeweiligen Tag als Schatz betrachteten und das wählten, was sie reinmachen sollte. Josua war einer von ihnen. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt, sagte er. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wenn wir ihm dienen, laden wir den Heiligen Geist ein, bei uns zu sein, und der Heilige Geist reinigt uns von Sünden. Selbst der Erretter, der ohne Sünde war, gab ein Beispiel dafür, dass es wichtig ist, nichts aufzuschieben. Er hat gesagt, wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als der auferstandene Heiland ist er heute und für immer das Licht der Welt. Er ist es, der uns auffordert, zu ihm zu kommen und ihm zu dienen, ohne Aufschub hinauszuzögern. Er spornt sie und mich mit diesen Worten an: Ich liebe alle, die mich lieben, und wer mich sucht, der wird mich finden. Und das gilt für jeden Tag ebenso wie für das ganze Leben. Ein Gebet und das Forschen in den Heiligen Schriften zur früher Stunde, um zu erfahren, was wir für den Herrn tun sollen, können den Kurs eines Tages bestimmen. Wir können erfahren, welche Aufgabe von denen, die uns zur Wahl stehen, Gott und damit auch uns am wichtigsten ist. Ich habe festgestellt, dass ein solches Gebet immer beantwortet wird, wenn wir fügsam wie ein Kind bitten und darüber nachdenken und dann bereit sind, ohne Zögern zu handeln und auch den einfachen Dienst tun. An vielen Tagen wird das, was am wichtigsten ist, nicht leicht zu erfüllen sein. Das soll es auch nicht. Gottes Absicht bei der Schöpfung war, dass wir uns beweisen. Der Plan wurde uns in der Geisterwelt vor unserer Geburt erklärt. Wir waren dort tapfer genug, um uns für die Gelegenheit zu verdienen, hier Versuchung zu widerstehen und uns so auf das ewige Leben, die größte aller Gaben Gottes, vorzubereiten. Wir freuten uns, dass wir wussten, dass es in dieser Prüfung um glaubenstreuen Gehorsam ging, auch wenn es nicht einfach sein würde. Und wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der Herr, ihr Gott, ihnen gebietet. Obwohl wir wussten, dass die Prüfung schwer sein würde, freuten wir uns, weil wir überzeugt waren, sie bestehen zu können. Unsere Zuversicht beruhte auf dem Wissen, dass Jesus Christus als unser Erretter in die Welt kommen würde. Er würde den Tod überwinden. Er würde es uns ermöglichen, von unseren Sünden gereinigt zu werden, indem wir für uns die Auswirkungen seines Sühnopfers würdig machen. Wir kannten auch einige beruhigende Tatsachen darüber, was für die Reinigung erforderlich war, die wir benötigen würden. Alles, was für diese Reinigung gebraucht wird, Taufe durch Vollmacht, den Heiligen Geist unter den Händen von bevollmächtigten Priestertumsträger empfangen, an den Herrn denken und so seinen Geist mit uns haben und an seine Gebote halten. All das sollte uns auch dem einfachsten von uns möglich sein. Weder ein herausragender Intellekt, noch Reichtum, noch ein langes Leben wären dafür notwendig. Und wir wussten, dass der Retter uns zu sich ziehen und die Macht haben werde, uns zu helfen, wenn wir die Prüfung schwer und die Versuchung, etwas aufzuschieben, groß werden würden. Alma beschrieb, wie Christus diese Fähigkeit erworben hat. Und er wird hingehen und Schmerzen und Bedrängnis und Versuchungen aller Art leiden. Und dies, damit sich das Wort erfülle, dass er sagt, er werde die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich nehmen. Und er wird den Tod auf sich nehmen, und dass er die Bande des Todes löse, die sein Volk binden. Und er wird ihre Schwächen auf sich nehmen, und dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei, gemäß dem Fleisch, damit er gemäß dem Fleisch wisse, wie er seinem Volk beistehen könne, gemäß dessen Schwächen. Und alle werden wir seine Hilfe brauchen, um die Tragödie abzuwenden, das Aufschieben, was wir hier und jetzt tun müssen, um einmal ewiges Leben zu haben. Für die meisten von uns rührt die Versuchung, etwas hinauszuzögern, von einem von zwei Gefühlen her, die völlig gegensätzlich sind. Einerseits die Selbstgefälligkeit aufgrund dessen, was man schon geschafft hat, andererseits die überwältigende Einsicht, dass man mehr tun muss. Selbstgefälligkeit ist für uns alle eine Gefahr. Sie kann naive Jugendliche überkommen, die meinen, dass es in Zukunft noch genügend Zeit gibt, um sich um Geistiges zu kümmern. Sie denken vielleicht, dass sie für die kurze Zeit, die sie erst gelebt haben, schon genug getan haben. Ich weiß aus Erfahrung, dass der Herr solchen Jugendlichen deutlich machen kann, dass sie sich bereits jetzt mitten in einer geistigen Ebene befinden. Er kann euch deutlich machen, dass eure Klassenkameraden euch beobachten. Er kann euch deutlich machen, dass ihre ewige Zukunft davon abhängt, was sie euch tun sehen oder auch nicht. Ein einfaches Danke für ihren guten Einfluss auf euch kann erhebender für sie sein, als ihr euch vorstellen könnt. Wenn ihr Gott bittet, kann und wird er euch Möglichkeiten aufzeigen, wie er andere, mit denen er euch seit eurer Kindheit umgeben hat, anstelle des Herrn aufrichten könnt. Selbstgefälligkeit kann auch einen erfahrenen Erwachsenen zu schaffen machen. Je länger und je besser sie schon dienen, desto eher wird der Versucher ihnen die Lüge in den Sinn kommen lassen: Du hast dir eine Pause verdient. Sie sind vielleicht schon zweimal in einem kleinen Zweig PV-Leiterin gewesen. Oder sie haben lang und hart während ihrer Mission gearbeitet und viel geopfert, um zu dienen. Oder sie haben dort, wo sie leben, vielleicht Pionierarbeit für die Kirche geleistet. Es kommt vielleicht der Gedanke, Warum nicht das Dienen den neuen Leuten überlassen? Ich habe meinen Teil getan. Die Versuchung ist dann der Gedanke, dass man ja irgendwann wieder dienen wird. Der Herr kann Ihnen die Gefahren aufzeigen, die das Ausruhen aufgrund Ihrer Ansicht genug getan haben, mit sich bringt. Er half mir, indem er mir ein Gespräch mit einem seiner alt gewordenen Diener ermöglicht hat. Er war matt, sein Körper war von jahrzehntelanger treuer Arbeit und von Krankheit geschwächt. Seine Ärzte erlaubten ihm nicht mehr, das Haus zu verlassen. Auf seine Bitte hin berichtete ich von einer Reise, die ich im Dienst des Herrn unternommen hatte, durch mehrere Länder, bei der ich in Dutzenden Versammlungen und vielen persönlichen Gesprächen einzeln und Familien geholfen hatte. Ich erzählte ihm, wie dankbar die Menschen für ihn und seinen jahrelangen Dienst waren. Er fragte mich, ob ich in nächster Zeit einen neuen Auftrag hätte. Ich erzählte ihm von einer weiteren langen Reise, die vor mir lag. Er überraschte mich und gab mir eine Impfung gegen Selbstgefälligkeit, die hoffentlich für immer wirkt. Er griff meinen Arm und sagte Folgendes zu mir. Ach bitte, nimm mich mit. Es ist schwer zu wissen, wann wir genug getan haben, dass das Sühnopfer unser Wesen verändert und uns so für das ewige Leben würdig macht. Und wir wissen nicht, wie viele Tage uns verbleiben, um den nötigen Dienst zu erweisen, damit diese Änderung erfolgen kann. Aber wir wissen, dass uns genug Tage gegeben sind, wenn wir sie nur nicht verschwenden. Hier ist die gute Nachricht. Und die Tage der Menschenkinder wurden verlängert gemäß dem Willen Gottes, sodass sie umkehren können, solange sie im Fleisch weilen. Darum wurde ihr Zustand zu einem Zustand der Bewährung und ihre Zeit wurde verlängert, gemäß den Geboten, die der Herr Gott den Menschenkindern gab. Diese Zusicherung des Meisters kann denjenigen von uns helfen, die sich von ihren Lebensumständen überwältigt fühlen. In den schwierigsten Prüfungen können sie, solange sie die Kraft zum Beten haben, einen liebenden Gott bitten, bitte lass mich heute dienen. Es ist mir egal, wie wenig ich vielleicht nur tun kann. Lass mich einfach wissen, was ich tun kann. Ich werde heute gehorchen. Ich weiß, dass ich es mit deiner Hilfe tun kann. Die leise Aufforderung an Sie kann etwas Einfaches sein, etwa jemandem, der Sie gekränkt hat, zu vergeben. Sie können das von einem Krankenbett aus tun. Es kann sein, dass Sie jemandem helfen sollen, der hungrig ist. Sie fühlen sich vielleicht überwältigt von Ihrer Armut und der Arbeit, die Sie an dem Tag zu tun haben. Aber wenn Sie sich vornehmen, nicht zu warten, bis Sie mehr Kraft oder mehr Geld haben, und wenn Sie sich um den Heiligen Geist bemühen, wenn Sie losgehen, werden Sie, wenn Sie ankommen, wissen, was zu tun ist und wie Sie jemandem, der noch ärmer ist als Sie, helfen können. Wenn Sie bei ihm ankommen, erfahren Sie vielleicht, dass der Betreffende gebetet und damit gerechnet hat, dass jemand wie Sie kommen würde im Namen des Herrn. Denjenigen, die aufgrund ihrer Lebensumstände entmutigt und daher versucht sind zu meinen, sie können dem Herrn heute nicht dienen, gebe ich zwei Verheißungen. So schwer alles heute sein mag, am nächsten Tag wird es besser sein, wenn Sie beschließen, heute dem Herrn von ganzem Herzen zu dienen. Ihre Umstände werden sich vielleicht nicht in jeder Hinsicht so verbessern, wie Sie es wünschen, aber Sie werden neue Kraft haben, Ihre Last zu tragen und die neue Zuversicht, dass der Herr, dem Sie ja gedient haben, das tragen wird, was Sie nicht tragen können, wenn Ihre Lasten zu schwer sind. Er weiß, wie es geht. Er hat sich vor langer Zeit darauf vorbereitet. Er hat Ihre Schwächen und Ihren Kummer gelitten, als er im Fleisch war, damit er weiß, wie er ihnen jetzt beistehen kann. Das andere Versprechen, was ich Ihnen gebe, wenn Sie beschließen, ihm heute zu dienen, werden Sie seine Liebe verspüren und mehr Liebe für ihn empfinden. Sie kennen sicher die Schriftstelle. Ich sage euch, ich möchte, dass ihr daran denkt, dass ihr euch den Namen immer ins Herz geschrieben bewahrt, damit ihr die Stimme vernehmt und erkennt, von der ihr gerufen werdet, und auch den Namen, womit er euch rufen wird. Denn wie soll jemand den Herrn kennen, dem er nicht gedient hat und der ihm ein Fremder ist und den Gedanken und Absichten seines Herzens ferne steht? Wenn Sie ihm heute dienen, werden Sie ihn besser kennenlernen. Sie werden seine Liebe und Wertschätzung verspüren. Sie würden es sich nicht hinausschieben wollen, diese Segnung zu empfangen. Und wenn Sie seine Liebe verspüren, wird Sie dies in seinen Dienst zurückholen und sowohl Selbstgefälligkeit als auch Entmutigung wegwischen. Wenn Sie ihm dienen, werden Sie die Stimme, von der Sie gerufen werden, besser kennenlernen. Wenn Sie am Ende eines Tages zu Bett gehen, werden Ihnen vielleicht diese Worte in den Sinn kommen. Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du warst im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich bete um diese Segnung für heute und für jeden Tag und für unser ganzes Leben. Ich weiß, dass der himmlische Vater lebt und unsere Gebete beantwortet. Ich weiß, dass Jesus der lebendige Christus, der Erlöser der Welt ist und dass wir uns dafür entscheiden können, heute in seinem Dienst Freude und Frieden zu spüren. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Christenheit feiert das Leben und Wirken von Jesus Christus, dem einzig gezeugten Sohn Gottes, des ewigen Vaters. Christliche Kirchen, deren Lehren stark voneinander abweichen, sind überall in der Welt vertreten. Als die 14-jährige Courtney, die Tochter eines Missionspräsidenten in einer neuen Schule in die 9. Klasse kam, wurde sie von Mitschülern gefragt, ob sie Christin sei. Sie verspotteten sie, als sie antwortete, sie sei Mormonin. Ein geläufiger Ausdruck für die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Als sie wieder zu Hause war, fragte sie ihre Mutter, Mutter, sind wir Christen? Die Familie, in der ich aufwuchs, war sehr gläubig und gehörte einer anderen christlichen Gemeinschaft an. Kurz nach meiner Geburt wurde ich getauft und Mitglied dieser Gemeinschaft. Als Familie gingen wir jede Woche in die Kirche. Meine Brüder und ich halfen als Ministranten jahrelang den Pfarrern, die unseren Gottesdienst am Sonntag abhielten. Unsere Familie betete jeden Tag gemeinsam. Daraus lernte ich, wie wichtig das Familiengebet ist. Ich dachte, ich würde eines Tages in meiner Kirche Berufsgeistlicher werden. Für uns stand außer Frage, dass wir uns als gläubige Christen bezeichnen konnten. Als Universitätsstudent lernte ich allerdings die Mitglieder und die Lehren der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage kennen, einen christlichen Glauben, dessen Fundament der Erretter ist. Ich befasste mich mit der Lehre von der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi in diesen letzten Tagen. Ich erfuhr mir bisher unbekannte Wahrheiten, die mein Leben und mein Evangeliumsverständnis veränderten. Nachdem ich mich lange damit auseinandergesetzt, gebetet und Glauben ausgeübt hatte, entschloss ich mich, die herrlichen, wiederhergestellten Lehren anzunehmen, die nur in dieser Kirche zu finden sind. Die erste wiederhergestellte Wahrheit, die ich erfuhr, betraf das Wesen der Gottheit. Die wahre christliche Lehre, dass die Gottheit aus drei eigenständigen Wesen besteht, war zu biblischen Zeiten bekannt. Gott hat zu mehreren Gelegenheiten von Jesus, seinem einzig gezeugten Sohn, Zeugnis abgelegt. Bei der Taufe Jesu sagte er, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Jesus selbst gab Zeugnis von Gott, seinem Vater, als er sagte, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Wir lesen, dass nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Stephanus, erfüllt vom Heiligen Geist, zum Himmel emporblickte, die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen sah und rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Welch ein ergreifendes Zeugnis von der Gottheit aus dem Munde dieses Jüngers Christi. Die Erkenntnis von Gott und davon, dass er einen eigenen Körper hat und nicht mit seinem Sohn und dem Heiligen Geist verschmolzen ist, ging nach dem Tod Christi und seiner Apostel verloren. Verwirrung und falsche Lehren über die Gottheit waren die Folge des nizäischen Glaubensbekenntnisses und der Konzile von Konstantinopel, wo Menschen verkündeten, die Gottheit bestehe nicht aus drei eigenständigen Wesen, sondern aus drei Personen, die ein Gott seien, die sogenannte Dreieinigkeit. Wie die protestantischen Reformatoren hatte auch ich Mühe mit diesen menschlichen Glaubensbekenntnissen. Die Lehren über die Dreieinigkeit, die mir in meiner Jugend beigebracht wurden, waren mir unbegreiflich. Als man mir aber die herrlichen Wahrheiten der ersten Vision des Propheten Joseph Smith nahebrachte, war es für mich ein erstaunliches Erwachen, als ich schließlich die Wahrheit über das Wesen Gottes, des ewigen Vaters und seines einzig gezeugten Sohnes verstand. Joseph Smith hat erklärt, ich sah zwei Personen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit über mir in der Luft stehen. Eine von ihnen redete mich an, nannte mich beim Namen und sagte dabei auf die andere deutend, dies ist mein geliebter Sohn. ihn höre. Diese himmlische Vision brachte die wundersame, aber klare und kostbare Erkenntnis von Gott und seinem Sohn auf die Erde zurück und zerstreute mit einem Mal das, was mir über die Dreieinigkeit beigebracht worden war. Ich weiß, dass Offenbarungen vom Himmel an die Stelle der schlimmen Irrtümer, in denen von Menschen ersonnenen Lehren über die Gottheit getreten sind. Ich weiß, Gott ist unser Vater im Himmel. Sein Sohn Jesus Christus ist meiner Retter. Der Heilige Geist gibt Zeugnis vom Vater und vom Sohn. Ich sage Gott von Herzen Dank dafür, dass er der Menschheit in diesen letzten Tagen den auferstandenen Herrn Jesus Christus kundgetan hat. Der Erretter lebt. Er wurde gesehen. Er hat gesprochen. Er lenkt das Werk seiner Kirche in unserer Zeit durch Apostel und Propheten. Welch erhabene Wahrheiten hat er, der gute Hirte, der auch weiterhin über seine Schafe wacht, doch gelehrt. Die zweite wiederhergestellte Wahrheit, von der ich als Untersucher dieser Kirche erfahren habe, ist, dass es weitere heilige Schriften und Offenbarungen gibt. Der Prophet Jesaja sah in einer Vision von einer Zeit, in der Gott seltsam handeln werde, so seltsam, wie es niemand erwartet, ein Buch. Ich bezeuge, dass es sich bei diesem Buch um das Buch Mormon, einen weiteren Zeugen für Jesus Christus, handelt. Dieser heilige Bericht wurde von Propheten Gottes geschrieben, um alle Menschen zu bewegen, zu Christus zu kommen. Es trägt auch dazu bei, das Evangelium Jesu Christi in seiner Fülle zu offenbaren. Das Buch Mormon berichtet von Propheten und anderen treuen Mitgliedern der Kirche, die schon vor der Geburt des Erretters den Namen Christi auf sich genommen haben. Es berichtet davon, wie der auferstandene Christus die Menschen gelehrt hat, was sie tun müssen, um Frieden in diesem Leben und ewiges Heil in der künftigen Welt zu erlangen. Was könnte denn christlicher sein, als danach zu trachten, seinen Namen auf sich zu nehmen und seinem Rat zu folgen, damit man mehr so wird wie er? Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, ich verstehe nicht, warum die Christenheit dieses Buch nicht annimmt. Ende des Zitats. Ich las das Buch Mormon zum ersten Mal, als ich 21 war. Damals fragte ich Gott, ob es wahr sei. Durch die tröstende Macht des Heiligen Geistes wurde mir kundgetan, dass es wahr ist. Ich weiß, dass das Buch Mormon ein zweiter Zeuge für Jesus Christus ist. Ich schließe mich mit meinem Zeugnis den Propheten in diesem heiligen Buch an und verkünde mit ihnen, wir reden von Christus, wir freuen uns über Christus, wir predigen von Christus, wir prophezeien von Christus. Ich bin zutiefst dankbar für jedes Wort, das er gesprochen hat und für jedes Wort, das er noch sprechen wird und durch das er mit lebendigem Wasser unseren Durst stillt. Eine weitere wiederhergestellte Wahrheit des Evangeliums, die ich kennenlernte, ist, dass die Priestertumsvollmacht, die Macht, im Namen Gottes zu handeln, wiederhergestellt wurde. Frühere Propheten und Apostel wie Elia, Mose, Johannes der Täufer, Petrus, Jakobus und Johannes wurden von Gott und Christus in unsere Zeit gesandt, um das heilige Priestertum Gottes wiederherzustellen. Jeder Priestertumsträger in dieser Kirche kann seine Priestertumsvollmacht direkt auf Jesus Christus zurückverfolgen. Heute besitzen Menschen die Schlüssel, die erforderlich sind, um die Kirche aufzurichten, damit wir zu Christus kommen und an seinen ewigen errettenden Verordnungen teilhaben können. Ich bezeuge, dass dies die Kirche Jesu Christi ist, die einzige Kirche, die mit wahrer Priestertumsvollmacht ermächtigt ist, die Schlüssel zur Errettung durch heilige Handlungen anzuwenden. Courtney fragte, Mutter, sind wir Christen? Als Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, sind Sie Christ? Und ich bin es auch. Ich bin ein gläubiger Christ, der das unsagbare Glück hat, seit seiner Bekehrung zur wiederhergestellten Kirche größere Erkenntnis und Segnungen zu haben. Diese Tatsachen erklären, warum diese Kirche im Besitz der Fülle des Evangeliums Jesu Christi ist. So wie andere Mitglieder der Kirche begreife ich heute das wahre Wesen der Gottheit. Ich habe Zugang zu weiteren heiligen Schriften und Offenbarungen, und ich kann können an den Segnungen der Priestertumsvollmacht teilhaben. Ja, Courtney, wir sind Christen. Und von diesen Wahrheiten gebe ich Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brethren and sisters, I am grateful that we live.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ich bin dankbar, dass wir in einer Zeit leben, in der Apostel und Propheten auf der Erde sind, die uns führen und inspirieren. Ich gebe Zeugnis davon, dass Präsident Hinckley wirklich ein Prophet Gottes ist, genau wie Mose, Abraham und alle anderen Propheten seit dem Anbeginn der Welt. Heute spreche ich insbesondere zu den jungen Männern und jungen Damen der Kirche, sowie zu ihren Eltern und den Jugendleitern. Ich spreche auch zu den großartigen jungen, alleinstehenden Erwachsenen, die so wunderbare Talente und Fähigkeiten und so viel Potenzial haben, im Reich Gottes zu dienen. Präsident Hinckley hat über diese Generation gesagt, es hat niemals eine Zeit wie diese gegeben. Wie schön ist es, gerade in dieser Zeit in der Weltgeschichte zu leben. Niemals zuvor hat es so eine Generation Jugendlicher gegeben. Ihr seid wirklich ein auserwähltes Geschlecht. Ihr als die Jugend Zions habt eine großartige Aufgabe zu erfüllen und unabhängig davon, wo ihr lebt, wurden euch alle Talente und Möglichkeiten gegeben, das zu tun, was euer Vater im Himmel von euch erwartet. Ich bete, dass meine Bemerkungen heute Nachmittag euch in diesem Bestreben helfen. Im Februar 1852 wurde eine junge Frau namens Hannah Lass Cornaby in Yarmouth in England getauft. Es war keine ruhige, andächtige Erfahrung, wie bei den meisten. Sie beschrieb sie mit folgenden Worten. Das Haus war von einem Mob umzingelt, durch den wir uns nur schwer einen Weg bahnen konnten. Bevor wir den Rand des Wassers erreichten, kam die ganze Horde über uns und mein Mann taufte mich inmitten von Steinwürfen und Geschrei. Und obwohl uns die Steine wie dicker Hagel umschwirrten, berührte uns keine und wir kamen sicher wieder zu Hause an und dankten Gott für diese wunderbare Befreiung. Das Leben, das sie danach führte, war nicht gerade leicht. Jahre später schrieb sie die Worte, »Wer steht zum Herrn wer? Jetzt heißt es entschieden sein. Wir fragen ohne Furcht, wer steht zum Herrn wer?« Auch wenn wir dieses Kirchenlied nicht so oft singen, ist es doch eines meiner Lieblingslieder geworden, weil es so überzeugend für Wahrheit und Recht eintritt. Das sollte überhaupt eine Frage sein, die sich jeder junge Mann und jede junge Frau auf der ganzen Welt stets stellt. Wer steht zum Herrn wer? Und unsere entschiedene Antwort soll lauten, ich. Das war die Frage, die Nephi sich stellte, als der Herr ihn und seine Brüder durch seinen Vater Lehi anwies, nach Jerusalem zurückzugehen, um die Messingplatten zu holen. Als Laman und Lemuel murrten, stellte sich Nephi die Frage, wer steht zum Herrn wer? Ich, antwortete er mit den Worten, ich will hingehen und das tun, was der Herr geboten hat, denn ich weiß, der Herr gibt den Menschenkindern keine Gebote, ohne ihnen einen Weg zu bereiten, damit sie das vollbringen können, was er ihnen gebietet. Bei dem jungen David im Alten Testament war es das Gleiche. Ihr wisst sicher noch, dass er als junge Hirte seine Brüder an der Front besuchte. Dort hörte er die Schmähungen des riesigen Philisters Goliath, der die Israeliten zum Kampf herausforderte. Und alle israelitischen Krieger hatten Angst, sich dem Hünen zu stellen. Aber nicht der junge David. Mit nur ein paar Steinen und einer einfachen Hirtenschleuder trat er dem Hünen entgegen und sagte, »Du kommst zu mir mit dem Schwert, Speer und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heere. Heute wird dich der Herr mir ausliefern. Aller Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat.« Zu diesem Zeitpunkt ging David nicht zackhaft, sondern rannte dem Hünen entgegen. Und aufgrund seines Glaubens an Gott wurde Goliath besiegt und Israel siegte. Meine jungen Brüder und Schwestern, wenn ich reise, treffe ich edle Jugendliche wie euch, die ständig den Goliaths unserer Zeit entgegentreten müssen, nämlich den Versuchungen, die uns dazu führen würden, unsere Bündnisse und die Grundsätze, die der Herr uns gegeben hat, zu verletzen. Das wird sogar noch wichtiger, wenn ihr jeden Tag von Gotteslästerung und gesellschaftlich akzeptierten Unmoral umgeben seid, von Unanständigkeit, Pornografie und anderem unschicklichen Material in den Medien, einschließlich Fernsehen und Internet, und wenn Drogen und Alkohol so leicht erhältlich sind. In anderen Worten, es vergeht kein Tag, an dem wir nicht in der einen oder anderen Form gefragt werden, wer steht zum Herrn wer? Ich habe zwei einfache Vorschläge, damit ihr eure Antwort auf diese Frage finden könnt. Erstens, vergesst niemals, wer ihr seid. Die einfache Wahrheit steht in dem Kinderlied, das viele in der PV gelernt haben. Ich bin ein Kind von Gott. Unser weiser und gütiger himmlischer Vater uns nicht einfach hierher geschickt und uns dann alleine gelassen. Er hat uns konkrete Anleitungen gegeben, damit wir das vollbringen können, was er von uns erwartet. Er hat uns eine Familie gegeben, die uns hilft, uns liebt und uns lehrt. Er hat uns lebende Propheten gegeben, die uns führen. Er hat uns durch die erste Präsidentschaft die Maßstäbe in der Broschüre für eine starke Jugend gegeben, und zwar mit der Verheißung: Wir verheißen euch, wenn ihr euch an diese Grundsätze haltet und nach den Wahrheiten aus den Heiligen Schriften lebt, könnt ihr eure täglichen Aufgaben besser und klüger erfüllen und Schwierigkeiten mit größerem Mut entgegentreten. Der Heilige Geist wird euch helfen. Ich habe immer mein kleines Exemplar der Broschüre bei mir. Immer. Ich fordere euch auf, dasselbe zu tun. Wenn ihr einmal auf den Bus wartet oder eine freie Minute habt, holt sie hervor, lest sie und verpflichtet euch aufs Neue, nach diesen Maßstäben zu leben. Ich verheiße euch, dass daraus Freude, Frieden, großer Mut und tiefe Selbstachtung erwachsen. Wenn ihr eure Entscheidungsfreiheit ausübt, dann vergesst nicht, dass ihr nicht alleine seid. Außer eurem gütigen, weisen, himmlischen Vater gibt es noch andere, die dafür beten, dass ihr kluger Entscheidungen trefft. Als Jugendliche schaute ich immer kurz zu meinen Eltern hinein, wenn ich abends verabredet oder mit meinen Freunden ausgegangen war und wieder nach Hause kam. Normalerweise klopfte ich an ihre Tür, öffnete sie, sagte, ich bin wieder da, und ging dann zu Bett. Einmal kam ich vor einer Verabredung nach Hause, klopfte wie immer an und öffnete die Tür. Das Flurlicht fiel auf meine liebe Mutter, die auf den Knien war und betete. Als ich sie dort sah, wusste ich, für wen sie betete. Dieses Erlebnis habe ich nie vergessen. Ich weiß, dass meine Mutter auch heute noch für mich betet, und das macht mir Mut und erinnert mich daran, wer ich bin und dass ich nicht alleine bin. Mein zweiter Vorschlag, lernt eure Gedanken zu beherrschen. Zum Plan des Glücklichseins, den unser Vater im Himmel für uns eingerichtet hat, gehört, dass wir hierher gesandt wurden, damit wir geprüft werden. Deshalb wird es immer Versuchungen geben. Unsere Aufgabe als Heilige der letzten Tage ist es, die Gebote Gottes zu halten, auch wenn uns der Satan Versuchungen in den Weg legt. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass dies viel leichter ist, wenn wir unsere Gedanken beherrschen, und besonders wenn wir Lieder, Schriftstellen und gute Gedichte auswendig können, mit denen wir schlechte Gedanken ersetzen können. Präsident Boyd K. Packer hat uns geraten, ein Kirchenlied auswendig zu lernen, damit wir, wenn uns ein ungehöriger Gedanke in den Sinn kommt, ihn durch ein Lied ersetzen können. Ein Freund setzte diesen Rat in die Tat um und erzählte, einmal verließ ich das Büro, um Mittagessen zu gehen. Nachdem ich ungefähr zwei Blocks weit gegangen war, bemerkte ich, dass ich mein Lied summte. Ich bin ein Kind vor Gott. Als ich dann in Gedanken ein paar hundert Meter zurückging, wurde mir bewusst, dass eine junge Frau, die unschicklich gekleidet war, meinen Weg gekreuzt hatte, als ich vor meinem Büro die Straße überquert hatte. Sofort und unbewusst waren mir die Worte und die Melodie des Liedes »Ich bin ein Kind von Gott« in den Sinn gekommen, um ungehörige Gedanken zu verdrängen. An diesem Tag lernte mein Freund etwas sehr Wertvolles über seine Fähigkeit, seine Gedanken zu beherrschen. Präsident George Albert Smith gab uns dazu einen wunderbaren Rat, nämlich, es gibt eine klare Grenzlinie zwischen dem Gebiet des Herrn und dem des Teufels. Wenn sie auf der Seite des Herrn bleiben, kann der Widersacher nicht kommen, um sie zu versuchen. Aber wenn sie auf die Seite des Teufels wechseln, sind sie in seinem Gebiet, und er wird an ihnen arbeiten, um sie so weit wie irgendwo möglich von der Grenzlinie wegzubringen, da er weiß, dass es ihm nur gelingt, sie zu vernichten, wenn er sie von dem Ort fernhält, wo Sicherheit ist. Im Leitgedanken für die gemeinsamen Aktivitäten 2007 steckt für alle, die sich an diesen weisen Rat halten, eine Verheißung. Lass Tugend immerfort deine Gedanken zieren. Dann wird dein Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden, und der Heilige Geist wird dein ständiger Begleiter sein. Ich bezeuge euch, dass Gott lebt. Ich weiß, dass wir seine Kinder sind, dass er uns mit Namen kennt und dass wir nicht alleine sind, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen. Jeden Tag eures Lebens trefft ihr Entscheidungen, die euch entweder auf die eine oder die andere Seite der Grenzlinie bringen. Deshalb fordere ich alle Jugendlichen, die mich hören, die Jugend von edler Herkunft auf der ganzen Welt auf. Lebt euer Leben so, dass ihr, wenn ihr vor einer Entscheidung zwischen Gut und Böse steht und tief in euch die Frage hört, wer steht zum Herrn wer, bereit seid, mit ganzer Kraft zu antworten: Ich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
All of the youth within the sound of my voice, to the youth of the noble birthright throughout the world, you live your life in such a way
that when you are faced with a choice between good and evil, and when deep inside you can hear the question, who's on the Lord's side, you will be prepared to answer with all your strength, I am, in the name of Jesus Christ. Amen.
Thank you, brethren.
Vielen Dank, Brüder. Der Chor und die Versammelten singen jetzt Kommt, ihr Kinder Gottes, Nummer 31 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang spricht Elder Yoshihiko Kikuchi von den 70ern zu uns. Im Anschluss daran hören wir von Elder Dieter F. Uchtdorf und Russell M. Nelson vom Kollegium der 12 Apostel. Elder Uchtdorf hat seine Ansprache wie zuvor Bruder Dahlquist auf Deutsch aufgezeichnet.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dies ist die 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Ich möchte über das Gesetz des Zehnten sprechen. Im Buch Maleachi fragt der Herr, darf der Mensch Gott betrügen? Denn ihr betrügt mich. Doch ihr sagt, womit betrügen wir dich? Mit den Zehnten und Abgaben. Dem Fluch seid ihr verfallen, doch ihr betrügt mich weiter. Ihr, das ganze Volk. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Herren, und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Der Zehnte ist ein so wichtiges Gebot, dass der Herr, als er nach seiner heiligen Auferstehung auf dem amerikanischen Kontinent erschien, genau diese Worte wiederholte. In unseren Tagen, sagte der Herr, diejenigen, die so gezehntet worden sind, sollen jährlich ein Zehntel all ihres Ertrags bezahlen. Im Buch Levitikus hat der Herr dreimal deutlich gesagt, der Zehnte ist etwas Heiliges für den Herrn. Der Herr sagt, prüft mich nun hiermit, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. Viele von uns prüfen den Herrn auf die richtige Weise, einige jedoch tun das nicht. Diese 10 Äpfel hier gehören dem Herrn. Er verlangt von uns, dass wir ihm nur ein Zehntel zurückgeben. Opfern Sie den kleinen Bissen? Sie haben noch 90% des Apfels. Sind Sie bereit, dem Herrn das kleine Stück zu opfern? Oder ist es Ihnen unangenehm, oder versuchen Sie, den Apfel zu flicken, das angebissene Stück zu verstecken und diesen Apfel dann dem Herrn anzubieten? Siehe, der Herr hat gesagt, siehe, der Herr fordert das Herz in einen willigen Sinn, und die Willigen und Gehorsamen werden in diesen letzten Tagen das Gute aus dem Land Zion essen. Vor einigen Jahren hatte ich den Auftrag, eine neue Präsidentschaft für den Pfarrer Carey in Idaho zu berufen. Das Flugzeug landete in Twin Falls und Präsident Roy Hubert, der sein Amt sehr gut ausgefüllt hatte, holte mich ab und brachte mich zu sich nach Hause. Während der Fahrt fragte ich ihn, abgesehen davon, eine neue Pfarrpräsidentschaft zu berufen, gibt es sonst noch irgendetwas, was ich für Sie und die Heiligen hier tun kann? Er sagte, oh, wir hatten in den letzten Jahren eine extreme Dürre. In diesem Jahr war sie besonders schlimm und viele Farmer haben die Stadt verlassen, um anderswo nach Arbeit zu suchen. Es machte mich sehr betroffen, dass unsere glaubenstreuen Mitglieder, die den Herrn und die Kirche so sehr lieben, trotzdem ihre Farmen verloren. R. Spence Ellsworth, ein junger Bischof, wurde als neuer Pfarrpräsident berufen. Während der allgemeinen Versammlung am Sonntag lagen mir die Folgen der Dürre schwer auf der Seele. Während meiner Ansprache bekam ich plötzlich ganz stark den Eindruck, ich solle die Mitglieder zu Folgendem auffordern. Erstens, zahlen Sie glaubenstreuen ehrlichen Zehnten. Seien Sie jung oder alt, tun Sie das. Zweitens, beten Sie regelmäßig voller Demut, allein und als Familie. Drittens, lesen Sie aufmerksam täglich allein und mit der Familie in den Heiligen Schriften. Viertens, halten Sie voll Dankbarkeit den Sonntag heilig. Fünftens, gehen Sie dankerfüllt häufig in den Tempel, sprechen Sie dort Ihre Dankgebete. Sechstens, unterstützen Sie bereitwillig die neuen Führungsbeamten und folgen Sie ihnen. Siebtens, fasten Sie im ganzen Pfahl. Nehmen Sie niemanden in den betroffenen Orten aus, der gern mitmachen möchte, und bitten Sie aufrichtig um Segnung vom Himmel. In den Tagen, die auf die Pfahlkonferenz folgten, brachten viele Mitglieder voll Glauben ihre Saat und Pflanzen aus, obwohl es keine Regenvorhersage gab. Am Mittwoch fastete der gesamte Pfahl auf Weisung von Präsident Ellsworth. In derselben Woche gingen viele Mitglieder, die Führungsbeamten und ihre Ehepartner, in den Boise, Idaho Tempel und sprachen Dankgebete. Während diese glaubenstreuen Heiligen im Tempel waren, begann es in der gesamten Region zu regnen. Obwohl die Wettervorhersage auch für die nächsten paar Wochen noch keine Niederschläge ankündigte, fiel am nächsten Samstag wieder ein paar Tage lang ordentlich Regen. Dies geschah Ende April. In den Bergen fiel reichlich Schnee, sodass genug Niederschlag vorhanden war. In den Orten Dittrich und Richfield lagen die Wasserreserven unter 30%. Nach dem Fasten waren sie jedoch nahezu voll. Die Wasservorräte in Carey stiegen von 44% auf über 100% an. Während der gesamten Vegetationsperiode nahmen die Mitglieder des Pfarrers Carey an Glauben zu, indem sie noch mehrmals fasteten, ehrlich den Zehnten zahlten und häufiger in den Tempel gingen, und der Herr hörte und erhörte ihre Gebete. Der erste Frost kam spät im Jahr, und so konnten die Farmer Getreide, Zuckerrüben, Alfalfa, Kartoffeln und andere Feldfrüchte ernten. Seit diesem Tag bringen sie dem Herrn jedes Jahr Dankgebete dar, und wegen seiner liebevollen Barmherzigkeit segnet er sie weiterhin. In der Chronik hat der Herr gesagt, wenn mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet, mich sucht und von seinen schlechten Wegen umkehrt, dann höre ich es im Himmel. Ich verzeihe seine Sünde und bringe seinem Land Heilung. Wenn wir einen vollen und ehrlichen Zehnten zahlen, führt uns das in den Tempel. Präsident Hinckley hat gesagt, und das ist ihm als Prophet wichtig, er hat dies letzte Woche bei der Versammlung der jungen Damen gesagt, der Zehnte ist nicht so sehr eine Sache des Geldes, als eine Sache des Glaubens. Man zahlt den Zehnten zwar an Geld, doch wichtiger ist der Glaube, den man da hineinsteckt. Ich fordere Sie inständig auf, jeden Einzelnen, nehmen Sie den Herrn in dieser wichtigen Sache beim Wort. Ende des Zitats. Es geht darum, dass man sich verpflichtet. Die Erde gehört dem Herrn und dies schließt unser eigenes Leben mit ein. Er gestattet uns, alles hier auf der Erde zu nutzen. Er verlangt nur von uns, dass wir ihm ein Zehntel zurückgeben. Der Zehnte ist ein Zeichen der Dankbarkeit, des Gehorsams, der Danksagung, ein Zeichen unserer Bereitwilligkeit und Hingabe. Wenn wir bereitwillig den Zehnten zahlen, entwickeln wir ein ehrliches und reines Herz. Wenn wir den Zehnten zahlen, wächst unsere Liebe zum Herrn. Der Herr hat gesagt, es ist ein Tag des Opferns und ein Tag, dass mein Volk gezehntet werde. Brüder und Schwestern, zeigen wir unseren Glauben. Zeigen wir, dass wir willens sind, gehorsam zu sein. Ich verheiße Ihnen im Namen des Herrn Jesus Christus, wenn Sie Ihren Glauben zeigen und Ihren Zehnten zahlen, einen ehrlichen Zehnten zahlen, wird der Herr die Fenster des Himmels öffnen. Ich weiß, dass der himmlische Vater lebt. Deshalb wird er sie segnen. Jesus Christus ist der Erretter. Joseph Smith hat den himmlischen Vater und seinen Sohn Jesus Christus gesehen. Dies ist seine Kirche. Präsident Gordon B. Hinckley ist der lebende Prophet Gottes. Er hat uns aufgefordert, oft zum Tempel zu kommen. Das ist mein demütiges Gebet im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brothers and sisters, my dear friends, during my training to
Während meiner Ausbildung zum Flugkapitän musste ich lernen, wie man ein Flugzeug auf Langstrecken steuert. Ein Flug über die Weiten der Meere, über endlose Wüsten hinweg, von einem Kontinent zum anderen verlangt nach sorgfältiger Planung, wenn man sicher am vorgesehenen Bestimmungsort ankommen will. So ein Non-Stop-Flug kann sich über bis zu 14 Stunden und an die 14.000 Kilometer erstrecken. Auf solch langen Flügen gibt es einen entscheidenden Punkt, den man gemeinhin als Point of Safe Return oder als Punkt, an dem eine sichere Rückkehr möglich ist, kennt. Bis dahin hat das Flugzeug genügend Treibstoff, um wenden und sicher zum Ausgangsflughafen zurückkehren zu können. Ist dieser Punkt überschritten, fällt diese Möglichkeit weg und der Kapitän muss weiterfliegen. Deshalb spricht man oft auch vom Point of No Return oder vom Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Gibt es in unserem Leben Punkte, an denen es kein Zurück mehr gibt? Der Satan, der Vater aller Lügen, der Vater des Streites, der Urheber aller Sünde und der Feind Gottes bedient sich der Kräfte des Bösen, um uns weiszumachen, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn wir sündigen. In der Heiligen Schrift wird er der Verleumder genannt, weil er uns das Gefühl geben möchte, Vergebung sei für uns außer Reichweite. Der Satan möchte uns glauben machen, dass wir den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, überschreiten, wenn wir eine Sünde begehen. In unserer schönen, aber auch problembeladenen Welt ist diese Ansicht leider tatsächlich die Ursache für großen Kummer, Trauer und Leid in Familien, bei Ehepaaren und bei vielen Einzelnen. Der Satan versucht, Gottes Werk zu verfälschen, und viele lassen sich von ihm täuschen. Er verwendet sogar Schriftstellen, damit seine Lügen plausibler erscheinen. Er will uns die Hoffnung nehmen, damit wir uns so elend fühlen wie er selbst und glauben, Vergebung sei außer Reichweite. Verdreht der Satan bisweilen sogar Worte aus den Heiligen Schriften, die Gottes Gerechtigkeit hervorheben, so dass wir den Eindruck gewinnen, es gebe keine Barmherzigkeit. Welchen Plan hat der Herr für unsere sichere Rückkehr? Schutz vor dem Einfluss des Teufels finden wir im Evangelium Jesu Christi. Die gute Botschaft lautet: Jesus Christus hat für alle Menschen ein vollkommenes Sühnopfer dargebracht. Es kündet von Liebe, Hoffnung, Barmherzigkeit und davon, dass der Mensch sich mit Gott versöhnen kann. Man sündigt, wenn man absichtlich ein Gesetz Gottes übertritt. Gott hat seinen Kindern das Sühnopfer Jesu Christi geschenkt, um die Folgen der Sünde zu überwinden. Gott liebt alle seine Kinder. Er wird nie aufhören, uns zu lieben und niemals die Hoffnung für uns aufgeben. Der Plan des himmlischen Vaters ist eindeutig. Was er verheißt, ist großartig. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt gerettet wird. Wenn wir einen falschen Kurs eingeschlagen haben, kann uns das Sühnopfer Jesu Christi die Gewissheit geben, dass Sünde kein Punkt ist, an dem es kein Zurück mehr gibt. Eine sichere Rückkehr ist möglich, wenn wir dem Plan Gottes folgen. Diesen Plan haben wir von der höchsten Autorität im Universum empfangen, nämlich von Gott, unserem himmlischen Vater. Dieser Plan ist schon vor Grundlegung der Welt bereitet worden. Es ist ein großer Plan des Glücklichseins, ein Plan der Barmherzigkeit, ein Plan der Errettung. Dieser Plan ermöglicht uns die Erfahrung eines körperlichen Daseins, zu dem auch das Erdenleben gehört. Eine Zeit der Bewährung und die Rückkehr in die Gegenwart Gottes, wo wir ewig glücklich sein und in Herrlichkeit leben können. Er wird in den Lehren des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi erklärt. Folgen wir diesem Plan, so wirkt es sich für die Ewigkeit wunderbar aus. Für uns selbst, für unsere Familie, für künftige Generationen und sogar für die Generationen, die uns vorausgegangen sind. Versöhnung und Vergebung sind Bestandteile dieses Plans. Wie können wir Vergebung von Gott erlangen? Wir räumen ein, dass alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren haben, aber wir verkündigen auch voller Überzeugung, dass Umkehr und Vergebung ebenso wirklich sein können wie die Sünde. Das Sühnopfer Jesu Christi bewirkt, dass jeder Mensch sich für seine eigenen Sünden verantworten muss. Wir überwinden die Auswirkungen unserer eigenen Sünden, indem wir Anspruch auf die Segnungen und die Vorteile erheben, die das Sühnopfer Jesu Christi mit sich bringt. Präsident David O. McKay hat gesagt: Jeder Grundsatz und jede Verordnung des Evangeliums Jesu Christi ist bedeutsam und wichtig, aber nichts ist so entscheidend für die Errettung der Menschheit wie der göttliche und ewig gültige Grundsatz Umkehr. Denn Errettung wird keinem zuteil, außer durch Umkehr und Glauben an den Herrn Jesus Christus. Es ist nicht die Umkehr an sich, die den Menschen rettet. Es ist das Blut Jesu Christi, das uns errettet. Wir werden nicht allein durch unsere ehrliche und aufrichtige Verhaltensänderung gerettet, sondern durch Gnade nach allem, was wir tun können. Wahre Umkehr ist allerdings die Bedingung dafür, dass Gottes Vergebung in unserem Leben wirksam wird. Wahre Umkehr verwandelt die finsterste Nacht in einen strahlend hellen Tag. Was macht wahre Umkehr aus? Wir brauchen starken Glauben an Christus, um umkehren zu können. Unser Glaube muss eine richtige Vorstellung von Gottes Wesen, seiner Vollkommenheit und seiner Eigenschaften einschließen. Wenn wir glauben, dass Gott alles weiß, dass er uns liebt und dass er barmherzig ist, können wir ohne jeden Zweifel auf ihn vertrauen, was unsere Errettung betrifft. Der Glaube an Christus ändert alle Gedanken, Ansichten und Verhaltensweisen, die nicht mit dem Willen Gottes im Einklang stehen. Wahre Umkehr bringt uns dahin zurück, dass wir das Rechte tun. Zur wahren Umkehr gehört, dass wir unsere Sünden einsehen und Reue, also gottgewollte Traurigkeit, empfinden und diese Sünden Gott bekennen. Wenn wir eine schwere Sünde begangen haben, müssen wir sie auch dem für uns zuständigen Priestertumsführer bekennen. Wir müssen Gott um Vergebung bitten und tun, was wir können, um Schaden wieder gut zu machen, den wir durch unser Verhalten angerichtet haben. Umkehr bedeutet einen Herzens- und Sinneswandel. Wir hören auf, das Falsche zu tun und beginnen, das Rechte zu tun. Daraus erwächst eine neue Einstellung zu Gott, zu uns selbst und zum Leben allgemein. Was sind nun die Früchte der Vergebung? Wahre Umkehr bringt in unser Leben viele segensreiche Auswirkungen des Sühnopfers. Wir fühlen, dass Gott uns vergibt und können seinen Frieden spüren. Schuld und Trauer werden von uns genommen. Wir verspüren in größerem Maße den Einfluss des Geistes und wir sind besser darauf vorbereitet, beim himmlischen Vater zu leben. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, das Wesentliche am Wunder der Vergebung ist, dass die angsterfüllte, ruhelose, unglückliche und vielleicht gepeinigte Seele dadurch Frieden findet. Gott wischt die Tränen der Seelenpein, der Gewissensqual, der Furcht und Schuld ab. Der Prophet Alma, der durch Gottes Vergebung aus der Sünde ins Glücklichsein zurückgeführt wurde, hat verkündet: Schlecht zu sein hat noch nie glücklich gemacht. Er hatte die bitteren Qualen der Sünde erlebt, aber er sprach auch voll Begeisterung über das Glücksgefühl, das wahre Umkehr und Vergebung begleitet. Ja, ich sage dir, nichts kann so außerordentlich und so süß sein, wie meine Freude es war. Alma schloss mit eindrucksvollen und weisen Worten an all jene, die nach Vergebung trachten. Und nun wünsche ich, ihr würdet euch von diesen Dingen nicht mehr beunruhigen lassen, sondern euch nur von euren Sünden beunruhigen lassen, mit jener Unruhe, die euch hinabführt zur Umkehr. Wie können wir erkennen, dass Gott uns vergeben hat? Präsident Harold B. Lee hat gesagt, wenn Sie alles in Ihrer Macht Stehende getan haben, um Ihre Fehler abzulegen und im Herzen den Entschluss gefasst haben, sie nie mehr zu wiederholen, kann in Ihre Seele ein Frieden einziehen, der Ihnen die Gewissheit gibt, dass Ihre Sünden vergeben sind. Sobald wir wahrhaft umgekehrt sind, wird Christus die Last der Schuld für unsere Sünden von uns nehmen. Wir können selbst Gewissheit erlangen, dass uns vergeben wurde und dass wir rein gemacht worden sind. Der Heilige Geist wird uns dies bestätigen. Er ist es, der uns heiligt. Kein Zeugnis könnte größer sein. Der Herr hat gesagt, wer umkehrt und die Gebote des Herrn tut, dem wird vergeben. Sei treu und eifrig, dann werde ich dich mit den Armen meiner Liebe umschließen. Außerdem hat er verkündigt: Siehe, wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben, und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Der Satan möchte uns glauben machen, unsere Sünden seien uns nicht vergeben, weil wir uns an sie erinnern können. Der Satan ist ein Lügner. Er will uns den Blick vernebeln und uns vom Pfad der Umkehr und Vergebung wegführen. Allerdings hat Gott nicht verheißen, dass wir nicht mehr an unsere Sünden denken werden. Die Erinnerung hilft uns, die gleichen Fehler nicht zu wiederholen. Wenn wir aber treu bleiben, wird die Erinnerung an unsere Sünden nachlassen und mit der Zeit verblassen. Das ist Teil des unerlässlichen Prozesses der Heilung und Heiligung. Alma bezeugte, dass er sich an seine Sünden zwar noch immer erinnern konnte, nachdem er Jesus um Gnade angefleht hatte, aber diese Erinnerung verfolgte und quälte ihn nicht mehr, weil er wusste, dass ihm vergeben worden war. Wir müssen alles vermeiden, was alte, sündhafte Erinnerungen wieder aufleben lassen könnten. Wenn wir uns ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist bewahren, können wir darauf vertrauen, dass Gott nicht mehr an unsere Sünden denkt. Inwiefern hilft uns unsere Vergebungsbereitschaft, selbst Vergebung zu finden? Jesus lehrte eine ewige Wahrheit, als er uns beten lehrte. Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Anderen vergeben ist daher eine Voraussetzung dafür, dass einem vergeben wird. Wir brauchen sittlichen Mut, um anderen zu vergeben und selbst um Vergebung zu bitten. Nichts macht unsere Seele edler und nie beweisen wir größeren Mut, als wenn wir vergeben. Dazu gehört auch, dass wir uns selbst vergeben. Wir alle unterstehen der gottgegebenen Verpflichtung, aufeinander mit Güte und Barmherzigkeit zuzugehen und einander zu vergeben. Bloße Lippenbekenntnisse sind nicht genug. Die Bereitschaft zur Versöhnung und respektvoll miteinander zu reden räumen viele Schwierigkeiten aus und sind ein Segen für jeden. Diese christlichen Eigenschaften brauchen wir dringend. In unserer Familie, in unserer Ehe, in unseren Gemeinden und Pfählen, in unserem Lebensumfeld und in unserem Land. Wir müssen uns in Herz und Sinn von bitteren Gefühlen und Gedanken reinigen und das Licht und die Liebe Christi einlassen. Dann wird der Geist des Herrn unsere Seele mit Freude und unser Gewissen mit Frieden erfüllen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe junge Freunde, wenn der Kapitän eines Langstreckenfluges den Punkt, an dem eine sichere Rückkehr noch möglich wäre, überschritten hat und der Gegenwind zu stark oder die Flughöhe zu niedrig ist, ist er vielleicht gezwungen, einen anderen als den geplanten Zielort anzusteuern. Nicht so auf unserer Reise durch das Leben zurück zu unserem himmlischen Zuhause. Wo immer Sie sich auf Ihrer Reise durchs Leben auch befinden, welchen Herausforderungen Sie auch begegnen, es gibt immer einen Punkt, an dem eine sichere Rückkehr möglich ist. Es gibt immer Hoffnung. Sie sind der Kapitän in Ihrem Leben und Gott hat einen Plan erstellt, wie Sie sicher zu ihm zurückkehren können. Das ist unser Bestimmungsort. Das Sühnopfer Jesu Christi, das uns geschenkt wurde, eröffnet uns jederzeit und überall die Segnungen der Umkehr und der Vergebung. Dank dieses Gottesgeschenks steht uns allen die Möglichkeit offen, den verhängnisvollen Kurs, auf den uns die Sünde bringt, zu verlassen und sicher zurückzukehren. Dafür danke ich unserem himmlischen Vater von ganzem Herzen und davon gebe ich aus ganzer Seele Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
At all times and at all places, with the blessings of repentance and forgiveness, because of this gift, the opportunity to make a safe return from the disastrous course of sin is available to all of us. For this I give thanks to our Heavenly Father, and of this I bear testimony with all my heart and soul. In the name of Jesus Christ. Amen.
Last year, while Elder David S. Baxter,
als Elder David S. Baxter und ich letztes Jahr zu einer Pfahlkonferenz fuhren, machten wir an einem Restaurant Halt. Als wir später zu unserem Auto zurückkehrten, kam eine Frau auf uns zu und sprach uns an. Wir waren von ihrem Äußeren schockiert. Ich möchte es höflich als extrem nennen. Sie fragte uns, ob wir Älteste in der Kirche seien. Wir bejahten. Rückhaltlos erzählte sie uns die Geschichte ihres tragischen, von Sünde erdrückten Lebens. Sie war gerade erst 28 und schon so elend. Sie fühlte sich wertlos. Und für sie gab es nichts, wofür zu leben es sich lohnte. Während sie sprach, kam das Gute in ihrer Seele zum Vorschein. Flehentlich und unter Tränen fragte sie, ob es für sie noch Hoffnung gäbe, einen Ausweg aus ihrer verzweifelten Lage. Ja, antworteten wir, es gibt Hoffnung. Hoffnung ist mit Umkehr verknüpft. Sie können sich ändern. Sie können zu Christus kommen und in ihm vollkommen werden. Wir drängten sie, dies nicht länger aufzuschieben. Sie schluchzte leise und dankte uns von Herzen. Als Elder Baxter und ich weiterfuhren, dachten wir über das Erlebte nach. Wir dachten an das, was Aaron einem Menschen ohne Hoffnung gesagt hatte. Wenn du von all deinen Sünden umkehrst und dich vor Gott niederbeugst und gläubig seinen Namen anrufst, dann wirst du die Hoffnung empfangen, die du wünschst. In dieser Schlussversammlung der Generalkonferenz spreche auch ich über Umkehr. Ich tue das, weil der Herr seinen Knechten geboten hat, alle Menschen zur Umkehr zu rufen. Der Herr hat sein Evangelium wiederhergestellt, damit seine Kinder Freude haben. Und Umkehr ist ein wesentliches Element des Evangeliums. Die Lehre von der Umkehr ist so alt wie das Evangelium selbst. Sie kommt von Genesis bis Offenbarung, in allen Büchern der Bibel zur Sprache. Jesus Christus sprach während seines irdischen Wirkens folgende Warnungen aus. Das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Im Buch Mormon gibt es sogar noch häufiger von Umkehr die Rede. Den Menschen im alten Amerika gab der Herr dieses Gebot. Abermals, ich sage euch, ihr müsst umkehren und euch in meinem Namen taufen lassen und wie ein kleines Kind werden. Sonst könnt ihr keinesfalls das Reich Gottes ererben. Mit der Wiederherstellung des Evangeliums hat unser Erlöser diese Lehre erneut betont. Das Wort Umkehren mit all seinen Formen erscheint in 47 der 138 Abschnitte des Buches Lehre und Bündnisse. Was bedeutet Umkehr? Beginnen wir mit einer Wörterbuchdefinition. Umkehr heißt, sich von Sünde abwenden, Bedauern und Reue spüren. Umkehr von Sünde ist nicht leicht, aber sie ist alle Mühe wert. Umkehr muss Schritt für Schritt erfolgen. Demütiges Beten erleichtert jeden Schritt, der nötig ist. Voraussetzung der Umkehr ist zunächst Einsicht und Reue. Und dann das Bekennen. Ob jemand von seinen Sünden umkehrt, könnt ihr daran erkennen, siehe, er wird sie bekennen und von ihnen lassen. Das Bekennen muss an denjenigen gerichtet sein, dem man Unrecht getan hat. Das Bekenntnis muss aufrichtig und nicht nur ein Eingeständnis der Schuld sein, nachdem diese bewiesen ist. Wenn viele Personen betroffen sind, muss einem jeden Geschädigten bekannt werden. Taten, die sich auf den Stand in der Kirche oder auf die Mitgliedsrechte auswirken können, müssen sofort dem Bischof bekannt werden, den der Herr als Allgemeinrichter in Israel berufen hat. Der nächste Schritt ist Wiedergutmachung. Man muss den angerichteten Schaden beheben, soweit möglich. Dann muss man sich fest vornehmen, sich zu bessern und sich vor Rückfällen hüten. Man muss mit voller Herzensabsicht umkehren. Weil Jesus Christus uns durch sein Sühnopfer freigekauft hat, wird dem Sünder, der umkehrt und von Sünde frei bleibt, ganz vergeben. Zu jedem, der umkehrwillig ist, hat Jesaja gesagt, wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, so sollen sie weiß werden wie Schnee. Wären sie rot wie Purpur, sollen sie weiß werden wie die Wolle. In Lehre und Bündnisse 19 wird deutlich, dass Umkehr in den Augen des Herrn unabdingbar ist. Ich gebiete dir, umzukehren. Kehr um, sonst schlage ich dich mit der Rute meines Mundes und mit meinem Grimm und mit meinem Zorn, und deine Leiden werden schmerzlich. Wie schmerzlich, das weißt du nicht. Wie außerordentlich, das weißt du nicht. Ja, wie schwer zu ertragen, das weißt du nicht. Denn siehe ich, Gott habe das für alle gelitten, damit sie nicht leiden müssen, sofern sie umkehren. Aber sofern sie nicht umkehren, müssen sie leiden, so wie ich. Der Herr dringt auf unsere Umkehr. Die meisten Menschen hingegen halten sie nicht für zwingend notwendig. Sie zählen sich zu denjenigen, die versuchen, gut zu sein. Ihre Absichten sind gut. Der Herr lässt aber keinen Zweifel daran, dass ein jeder umkehren muss. Nicht nur von Begehungssünden, sondern auch von Unterlassungssünden. Ein Beispiel dafür ist diese Warnung an Eltern. Wenn Eltern in Zion Kinder haben und sie nicht lehren, die Lehre von der Umkehr, vom Glauben an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes und von der Taufe und der Gabe des Heiligen Geistes zu verstehen, so sei die Sünde auf dem Haupt der Eltern. Die Lehre von der Umkehr ist viel umfassender als die Wörterbuchdefinition. Als Jesus sagte, kehrt um, schrieben seine Jünger dieses Gebot in Griechisch auf mit dem Verb metanoeo. Dieses starke Wort hat eine tiefe Bedeutung. Die Vorsilbe meta bedeutet Wandel. Die Nachsilbe bezieht sich auf vier wichtige griechische Begriffe. Nous bedeutet der Sinn. Gnos bedeutet Erkenntnis. Pneuma bedeutet Geist. Und Pneu bedeutet Atem. Mit den Worten kehrt um, forderte Jesus uns also auf, uns zu ändern, unseren Sinn, unsere Erkenntnis, unseren Geist, selbst unseren Atem. Ein Prophet hat einmal erklärt, solch eine Änderung im Atem bedeutet, beim Atmen dankbar den Herrn anzuerkennen, der uns jeden Atemzug schenkt. König Benjamin hat gesagt, wenn ihr ihm dientet, der euch erschaffen hat und euch von Tag zu Tag bewahrt, indem er euch Atem verleiht von einem Augenblick zum anderen. Ich sage, wenn ihr ihm mit all eurer ganzen Seele dientet, werdet ihr dennoch unnütze Knechte. Ja, der Herr hat uns geboten, umzukehren, unser Leben zu ändern, zu ihm zu kommen und ihm ähnlicher zu werden. Dies erfordert einen völligen Wandel. Alma legte seinem Sohn ans Herz, lerne Weisheit in deiner Jugend, lerne in deiner Jugend die Gebote Gottes zu halten. Lass all deine Gedanken auf den Herrn gerichtet sein. Ja, lass die Zuneigungen deines Herzens immer da auf den Herrn gerichtet sein. Völlige Umkehr bedeutet, sich ganz und gar zum Herrn Jesus Christus und seinem heiligen Werk zu bekehren. Alma erläuterte diese Lehre, als er diese Fragen stellte. Ich frage euch, meine Brüder in der Kirche, seid ihr geistig aus Gott geboren? Habt ihr sein Abbild in eurem Gesichtsausdruck aufgenommen? Habt ihr diese mächtige Wandlung in eurem Herzen erlebt? Diese Wandlung tritt ein, wenn wir von Neuem geboren werden, uns bekehren und unsere Reise ins Reich Gottes in den Mittelpunkt stellen. Die Früchte der Umkehr sind süß. Umkehrwillige Bekehrte merken, wie die Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums ihr Denken und Handeln bestimmen, ihre Gewohnheiten prägen und ihren Charakter formen. Sie halten mehr aus und können auf alles verzichten, was ungöttlich ist. Hemmungslose Gelüste, die Sucht nach Pornografie oder schädlichen Drogen, ungezügelte Leidenschaft, fleischliches Verlangen und falscher Stolz weichen der vollständigen Bekehrung zum Herrn und der Entschlossenheit, ihm zu dienen und seinem Beispiel nachzueifern. Tugend ziert ihre Gedanken und ihr Selbstvertrauen wächst. Der Zehnte wird als schöner und schützender Segen empfunden, nicht als Pflicht oder Opfer. Die Wahrheit wird anziehender und alles Lobenswerte erstrebenswerter. Umkehr ist das Heilmittel des Herrn für geistiges Wachstum. König Benjamin hat erklärt, der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes und ist es seit dem Fall Adams gewesen und wird es für immer und immer sein, wenn er nicht den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgibt und den natürlichen Menschen ablegt und durch das Sühnopfer Christi des Herrn ein Heiliger wird und so wird wie ein Kind, fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig, voll von Liebe und willig, sich allem zu fügen, was der Herr für richtig hält, ihm aufzuerlegen, so wie ein Kind sich für seinem Vater fügt. Brüder und Schwestern, das bedeutet Bekehrung. Umkehr ist Bekehrung. Jemand, der umkehrt, ist bekehrt, und jemand, der bekehrt ist, kehrt um. Jeder, der lebt, kann umkehren. Doch was ist mit den Verstorbenen? Auch sie können umkehren. In den Heiligen Schriften heißt es, dass die getreuen Ältesten dieser Evangeliumszeit nach ihrem Hinscheiden aus dem irdischen Leben mit ihrer Arbeit fortfahren, indem sie das Evangelium der Umkehr unter denen verkünden, die in der großen Welt der Geister der Toten unter der Knechtschaft der Sünde sind. Die Toten, die umkehren, werden erlöst werden, indem sie den Verordnungen des Hauses Gottes gehorsam sind und werden, sobald sie die Strafe für ihre Übertretung bezahlt haben und reingewaschen sind, gemäß ihren Werken einen Lohn empfangen. Der Prophet Joseph Smith offenbarte ferner, dass die Erde mit einem Fluch geschlagen werden wird, wenn es nicht irgendeine Art von Bindeglied zwischen den Vätern und den Kindern gibt. Ohne unsere Toten können wir nicht vollkommen gemacht werden, und auch sie können nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Diese Evangeliumszeit wird gerade erst eingeleitet. Es ist notwendig, dass eine gänzliche und vollständige und vollkommene Vereinigung und Verbindung der Evangeliumszeiten und Schlüssel und Mächte und Herrlichkeiten stattfindet. Jesus, der Herr, will mich brauchen, ein Sonnenstrahl zu sein. Ja, und auch sie, er braucht uns auch als Schmied, der zelestiale Bindestücke schmiedet, um den Fluch zersplitterter Familien abzuwenden. Die Erde wurde geschaffen und Tempel wurden errichtet, damit Familien für immer vereint sein können. Viele, wenn nicht gar die meisten von uns, könnten umkehren und sich zu eifriger Genealogie und Tempelarbeit für ihre Vorfahren bekehren. Folglich ist unsere Umkehr notwendig und unverzichtbar für ihre Umkehr. All unsere verstorbenen Verwandten, der 28-jährigen Frau, die tief im Sumpf der Sünde steckt, und jedem von uns verkünde ich, Umkehr, dieser erquickende Segen, ist möglich. Sie erwächst aus vollständiger Bekehrung zum Herrn und zu seinem heiligen Werk. Ich weiß, dass Gott lebt, Jesus ist der Christus, dies ist seine Kirche, sein heutiger Prophet ist Präsident Gordon B. Hinckley. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
As we conclude the conference,
zum Abschluss der Konferenz bedanken wir uns beim Tabernakelchor und bei dem Priestertumschor der Brigham Young Universität und bei ihren Dirigenten und den Organisten für die schöne und erbauliche Musik, die sie uns dargebracht haben. Wir danken auch allen, die auf irgendeine Weise bei dieser Konferenz mitgewirkt haben. Präsident Gordon B. Hinckley, unser geliebter Prophet, ist der Schlusssprecher in dieser Konferenzversammlung. Nach Präsident Hinckleys Worten singt der Chor das Lied »Ich brauch dich alle Zeit«. Danach spricht Elder D. Rex Garrett von den 70ern das Schlussgebet und diese Konferenz wird dann für 6 Monate vertagt. Präsident Hinckley.
My beloved brethren and sisters.
Meine lieben Brüder und Schwestern, Wir haben eine wunderbare Konferenz erlebt. Wir haben das Tabernakel in Salt Lake City erneut geweiht und es nach umfangreichen Renovierungsarbeiten erstmals wieder genutzt. Wir haben dieses Konferenzzentrum in jeder Versammlung bis auf den letzten Platz gefüllt. Unsere Worte sind rund um die Welt zu den Mitgliedern der Kirche in nah und fern gelangt. Nun werden wir wieder nach Hause zurückkehren. Wenn Sie mit dem Auto fahren, seien Sie dabei bitte achtsam. Lassen Sie nicht zu, dass ein Unfall den Geist dieses wunderbaren Ereignisses zunichte macht. Wir hoffen, dass Sie die Mai-Ausgabe der Zeitschriften der Kirche als Grundlage für Ihren Familienabend verwenden und noch einmal das durchgehen, was bei dieser Konferenz gesagt wurde. Das, was jeder Sprecher gesagt hat, stellt seine gebeterfüllten Anstrengungen dar, Wissen weiterzugeben, das inspiriert und alle die, die es gehört haben, dazu bewegt, ein wenig aufrechter zu stehen und ein wenig besser zu sein. Mögen in ihrem Zuhause Friede und Eintracht herrschen. Ehemänner, lieben und schätzen Sie Ihre Frau. Sie ist Ihr kostbarster Besitz. Ehefrauen, machen Sie Ihrem Mann Mut und beten Sie für ihn. Er braucht alle Unterstützung, die er nur bekommen kann. Eltern, seien Sie sehr liebevoll zu Ihren Kindern. Sie sind die kommende Generation, die Ihrem Namen Ehre machen wird. Da wir nun auseinandergehen für eine weitere Zeit, möge Gott Sie segnen, meine lieben Freunde. Dies ist mein demütiges Gebet, da ich nun auf Wiedersehen sage, im Namen Jesu Christi. Amen.
I need thee every hour. Our dear Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, voller Demut und Dankbarkeit im Herzen, nahen wir uns dir am Ende dieser Konferenzversammlung und danken dir für das Wunderbare, was wir hier miterleben und sehen durften. Wir danken dir für deinen heiligen Sohn, unseren Erretter und Erlöser, dessen Kirche dies hier ist. Wir danken dir, Vater, dafür, dass du vorherordinierten berufen hast, einen wunderbaren Propheten, der uns in dieser wunderbaren, besonderen Zeit führt, da wir uns die Erde auf das zweite Kommen deines Sohnes vorbereiten. Vater im Himmel, wir sind dankbar für Präsident Hinckley. Wir sind dankbar, dass wir überall in der Kirche, in der ganzen Welt wissen, dass er uns liebt und dass er alles in seiner Macht Stehende tut, um uns zu helfen. Wir danken dir für alles, was unsere erste Präsidentschaft tut, um uns zu helfen, glücklich zu sein, die Wahrheit zu erkennen und glückliche Familien zu sein. Wir sind dankbar, Vater, für den Heiligen Geist, der uns führt und leitet und uns vieles klar macht und uns Zeugnis von der Wahrheit gibt, vom Vater und vom Sohn. Wir sind auch dankbar dafür, dass er die Grenzen zwischen den Ländern überbrückt und zwischen Kulturen, ja auch zwischen Sprachen, damit alle, wenn sie ihre Augen öffnen und ein offenes Ohr haben und ihr Herz öffnen, dass sie empfinden können, dass sie dann alle die Wahrheit erkennen können und den Geist spüren und spüren, wie er sie erhebt und ihnen die verheißenen Segnungen bringt, sofern sie gehorsam sind. Vater, wir bitten dich, die Jugend dieser Kirche zu segnen, die jungen Männer und die jungen Damen. Segne sie, dass sie verstehen, wie besonders sie in unseren Augen sind, auf dass sie sich darauf vorbereiten, anderen zu dienen und sich selbst und dein Reich aufzubauen, indem sie die Gebote halten und ihr Leben reinhalten, damit sie Anspruch auf die Segnungen erheben können, die ihnen verheißen sind. Wir bitten dich, diejenigen zu segnen, die an der Waffe dienen, die in Gefahr sind. Wache über sie und lass uns immer schätzen, wofür sie eintreten, durch ihre Bereitschaft zu dienen. Bitte segne auch jeden, der auf Mission ist, dass er die Konzentration behält und durch den Geist zu denen geführt wird, die bereit sind, zuzuhören. Bitte segne uns als Mitglieder der Kirche, dass wir verstehen, wozu wir hier sind, dass wir bereit sind, in aller Welt zu dienen, unsere Bündnisse halten und anderen das Evangelium verkünden und uns sie bemühen und ihnen helfen. Vater im Himmel, wenn wir nun nach Hause zurückkehren, bitte hilf uns, über die Zeugnisse nachzudenken und über die Ermutigung und den Rat, den wir hier bei dieser Versammlung während der Konferenz vernommen haben, damit wir die Gelegenheit erkennen, eine höhere Ebene zu erreichen und gehorsamer zu sein. Bitte segne uns, dass wir ein glückliches Leben führen und dir näher kommen können, um unsere Familie für die Ewigkeit einander binden zu können. Bitte segne unseren geliebten Propheten und seine Ratgeber, dass sie die Empfänger unserer Gebete sein können und dass sie davon profitieren können durch größere Gesundheit und Kraft. Stütze sie und mögen sie die Liebe verspüren, die jedes Mitglied dieser Kirche, selbst die kleinen Kinder, für sie empfinden. Wir danken dir für alles, was wir haben, und bitte hilf uns, treu und glaubensstark zu sein und unser Leben tatsächlich Tag für Tag zu verbessern. Das bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the
Dies war eine Übertragung von der 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt.
This broadcast has been
Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.